Es ist der 27. Juni 1926, als es zur größten Jugendaktion in der Geschichte der Stadt kommt. Ein riesiger Demonstrationszug, der zieht von der Innenstadt bis in das Waldstadion. Und das mit einem Ziel: Aufmerksamkeit schaffen und Geld sammeln für ein Haus der Jugend. An der Demonstration beteiligen werden sich viele, bis zu 30.000 Menschen sollen damals dabei gewesen sein. Und ihre Forderung, die wird wahr. 1930 wird am Dornbusch das erste Haus der Jugend eröffnet. Und das soll Jugendzentrum und Jugendherberge zugleich sein. Doch mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten, da folgt der Einschnitt. Der Verein hinter dem Haus der Jugend wird gleichgeschaltet. Und auch nach dem Zweiten Weltkrieg geht es am Dornbusch nicht weiter. Denn nach 1945, da beschlagnahmen die US-Amerikaner den Bau. Doch zeitgleich helfen diese beim Bau eines neuen Hauses der Jugend am Sachsenhäuser Mainufer. Ein Bau, der weit mehr sein wird als nur eine reine Jugendherberge. Hier trifft sich die iranische studentische Opposition. Hier tagt der erste Bundesfrauenkongress. Und hier findet sogar die erste internationale Wikipedia-Konferenz statt. In den 1990er Jahren kehrt dann auch das erste Haus am Dornbusch zurück in den Besitz des Vereins. Und der wiederum vermietet das Haus seitdem unter anderem an die Jugendbildungsstätte Anne Frank und an den Frankfurter Jugendring. Da ist also eine Menge passiert in den letzten 100 Jahren. Und intensiv damit auseinandergesetzt hat sich der Stadtführer und Stadthistoriker Dieter Wesp, der uns all das, was diesem einem Jahrhundert passiert ist, heute noch einmal genauer erzählen wird. Dass Dieter heute in meinem Podcast ist, das bedeutet mir total viel, denn er war es, der mit einer anderen Geschichte der Villa Speyer in Sachsenhausen, die später als Villa Kennedy bekannt wurde, mein Interesse an Frankfurts Geschichte erst so richtig geweckt hat. Dieter, willkommen im Podcast, schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Bevor wir reinstarten, erstmal so eine ganz grundsätzliche Frage: Wie bist du zu Frankfurts Stadtgeschichte gekommen?
Ja, schon als Student interessierte ich mich für historische Lokalgeschichte. So schrieb ich meine Diplomarbeit zur chemischen Industrialisierung des Rhein-Main-Gebiets, immerhin in den Erziehungswissenschaften, vielleicht kein ganz gewöhnliches Thema. Und als ich dann 2012, bis dahin war ich Chefredakteur der Online-Medien der IG Metall, die Chance bekam, in Altersteilzeit zu gehen, machte ich eine Ausbildung bei der Stadt Frankfurt, bin also zertifizierter Stadtführer der Stadt Frankfurt und beschäftige mich seitdem im Rahmen von Stadtführung, von Vorträgen und von Publikationen mit Frankfurter Stadtgeschichte.
Die Stadtgeschichte Frankfurts, die ist ja unglaublich vielfältig. Wie kam es jetzt dazu, dass du dich mit 100 Jahren Haus der Jugend auseinandergesetzt hast?
Ja, ich wurde vor einem Jahr, also 2025, gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, die Geschichte des 1926 gegründeten Vereins Haus der Jugend zu erforschen und aufzuschreiben. Und ich hatte gerade ein Projekt abgeschlossen zur ersten internationalen Arbeiterolympiade in Frankfurt. Die war 1925, ein riesiges Ereignis, das praktisch auch fast vergessen war. Und gleichzeitig ist das auch die Geschichte des Waldstadions in Frankfurt, das ebenfalls 1925 eingeweiht wurde. Also das heißt, ich war so gerade in den 20er Jahren voll aktiv und ich sah insofern in dem Projekt Haus der Jugend die Chance, die schon bestehenden Kenntnisse auf ein anderes Feld ausweiten zu können.
Wie muss man sich das jetzt vorstellen? Du hast jetzt quasi so die Ausgangsbasis, du sollst dich mit 100 Jahren dieser Geschichte hier beschäftigen. Wie schwierig ist die Recherche? Wie legst du da los?
Naja, das Erste ist, man guckt immer erstmal, was haben andere geschrieben? Die Grundregel jedes Historikers, was schreiben die anderen? Und zu meiner Verblüffung muss ich feststellen, es war noch nie etwas aufgeschrieben worden. Ich sah aber gleichzeitig, dass es umfangreiche Aktenbestände, Geschäftsberichte, Fotoalben gab. Und mir wurde dann ein Arbeitsraum im Haus der Jugend zur Verfügung gestellt. Da kamen massive Stahlregale hinein und auf diesen Stahlregalen sammelten sich dann Bestände, die bis 1926 zurückgingen. Also ich hatte einen Forschungskeller voll mit Material, das vor mir noch niemand ausgewertet hatte.
Und dann schaust du dir die Sachen an und quasi, also liest du das so rein und machst dir dann so Notizen oder wie stelle ich mir das vor, wie du dich da so durchwühlst?
Nee, der Bestand war nicht geordnet. Das Erste, was man macht, man sortiert mal. Also jedes Regalbrett stand dann für 26 bis 33, 33 bis 45 und so weiter. Man hatte ja am Anfang schon die Idee, wie könnte man diese 100 Jahre gliedern in sichtbare und sinnvolle Phasen. Und das war zunächst mal die Aufgabe, dass ich die Bestände sortiert habe. Und dann habe ich mir jedes Blatt angeguckt und im Prinzip alles, was ich aufschreibenswert fand, zunächst mal in ein Protokoll, wenn man so will, hineingeschrieben. Und das ist eigentlich die Basis für die Publikation gewesen.
Gab es, als du dich da so durchgewühlt hast, so für dich persönlich so eine überraschende Entdeckung?
Die eine überraschende war, Warum hat der Verein in den 100 Jahren zum 50. Das wäre 1976 gewesen. Das wäre ja auch eine Zeit, in der man sich mit Oral History, Lokalhistorie beschäftigt. Oder zum 75. Warum hat der Verein bisher eigentlich überhaupt nichts gemacht? Ich fand es in den Akten immer wieder Ankündigung, wir wollen eine Chronik schreiben. Aber das Umfangreichste, was ich gefunden habe, über dem das Wort Chronik stand, war ein DIN A5, 6 Seiten. Mehr war nie zustande gekommen.
Aber kannst du dir irgendwie erklären, warum das der Fall ist, dass da nie wirklich was draus geworden ist?
Es gab offensichtlich Akteure aus dieser Jugendbewegung, die Material gesammelt haben. Also die Tatsache, dass wir Fotoalben haben, in denen Fotos von 1926 kleben, die im Übrigen nur hier im Haus der Jugend sind, die gibt es im Institut für Stadtgeschichte nicht, diese Fotos, die hat Theo Walter, der war dann lange Zeit Geschäftsführer hier auch, der hat aus den Archivbeständen der Protagonisten, die an der Demo 26 beteiligt waren, deren Nachlass gesichert und hat diese Fotoalben eingeklebt. Das heißt, die Alben sind nicht von 26, aber das gesamte Material im Album ist von 1926. Und dabei von dieser Demonstration 26 gibt es vielleicht 50 Schwarz-Weiß-Fotos.
Wahnsinn. Ja, für die damalige Zeit ist das ja schon viel an Bildmaterial auch, oder?
Ja, das ist ausgesprochen viel. Also man sieht, dass man da nicht drauf gehofft hat, das macht einer mal zufällig, sondern da muss jemand ganz bewusst mitgegangen sein bei dem Zug und hat bei verschiedenen Gelegenheiten fotografiert. Also man kann im Prinzip, wenn wir kennen ja die Demonstrationsroute, die war einfach zu rekonstruieren. Man konnte die Fotos so hintereinander legen, dass man im Prinzip sehen konnte, da ist nicht nur mal am Anfang und am Ende geknipst worden, sondern der ganze Zug von Sachsenhausen bis ins Waldstadion ist fotografisch dokumentiert.
Aber warum sich da jetzt 1976 zum Beispiel keiner die Arbeit gemacht hat, das kannst du dir auch nicht erklären. Hätte dir wahrscheinlich auch viel Arbeit abgenommen, oder?
Ja, dann hätte ich nur eine Fortschreibung machen müssen. Aber so, das war nicht umso spannender, denn als Stadthistoriker erforscht man halt am liebsten die Dinge, die noch nicht im Buch stehen.
Ja, okay. Reisen wir mal ein bisschen weiter zurück, und zwar in das Frankfurt der 1920er Jahre. Wie sah die Situation damals für junge Menschen hier in der Stadt aus?
Also nach dem Ersten Weltkrieg war es so, dass die vielen Jugendgruppen, die es gab, also sowohl die sozialistische Arbeiterjugend, die Pfadfinder, aber auch die bürgerlichen Gruppen, hatten bis dahin in der Stadt keine Möglichkeiten, sich zu treffen und Versammlungen zu machen. Zum Teil gab es Provisorien in Abbruchhäusern unter sehr schwierigen Bedingungen. Und das hat sich dann erst 1925 geändert, als die Stadt Frankfurt so etwa zwischen Eisernem Steg und Leonardskirche, dort gab es sogenannte Zollhofbaracken, weil der Warenverkehr ist ja dort vom Historischen Museum, dem heutigen, ja abgewickelt worden. Diese Zollhofbaracken waren allerdings massive Sandsteingebäude, die wurden nicht mehr gebraucht und die wurden dann den Jugendgruppen zur Verfügung gestellt. Das heißt, die richteten sich dort ein, bestimmte Gruppen bekamen bestimmte Räume. Es gab eine Bibliothek, es gab einen Bibliotheksaufsichtsdienst. Man konnte Bücher allerdings auch ausleihen und mitnehmen. Die Räume wurden zum Teil in Eigenregie angepinselt. Das war also das erste, heute würde man sagen, Jugendzentrum der Stadt Frankfurt 1925 am Main.
Und ist das dann auch so die Ausgangsbasis, warum dann eine Idee entstanden ist, eines Hauses der Jugend?
Es ist interessant, dass in den schriftlichen Aufzeichnung dieser Jahre immer wieder betont wird, wir brauchen ein Haus der Jugend mit zwei Funktionen. Das eine ist ein Jugendheim, dazu würde man heute Jugendzentrum sagen, also ein Ort, an dem sich die Frankfurter Jugendgruppen treffen können. Und das zweite, wir wollen eine Übernachtungsmöglichkeit bieten für die wandernde Jugend, die nicht aus Frankfurt kommt, also eine Jugendherberge sein. Und das hängt auch damit zusammen, dass nach dem Ersten Weltkrieg es in der Jugendbewegung auch so eine Tendenz gibt, ja, die Flucht aufs Land ist nicht das Richtige, sondern in dieser Zeit nach dem Ersten Weltkrieg, wir wollen in die Städte zurück und am Aufbau eines neuen Deutschland mitwirken. Das klingt teilweise sehr pathetisch, aber dieser Zug in die Stadt, der kommt eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg. Die Jugendherbergsbewegung, die ja 1909 in Altena beginnt, ist zunächst mal eine Bewegung, die ausschließlich Jugendherbergen auf dem Land kennt.
Jetzt wird das Haus hier oft auch als, oder früher zumindest als Symbol einer neuen Zeit beschrieben. Kannst du das ein bisschen konkreter machen, was das bedeutet?
Ja, für Frankfurt ist ja die Zeit zwischen 1925 und 1930 eine unheimlich spannende. Also wenn ich nochmal mir aussuchen dürfte, wann ich in Frankfurt leben würde, dann würde ich gern von 25 bis 30 in Frankfurt leben. Weil es ist unglaublich, was in diesen 5 Jahren alles passiert ist. Das sind die Jahre der Amtszeit von Ernst May als Planungsdezernent und Stadtbaurat und von Martin Elsässer als der Mann für die Großbauten. Und bis heute ist die Leistung des neuen Frankfurt nämlich in 5 Jahren 10.000 Wohnungen für das Existenzminimum zu bauen, also zu planen, zu bauen und beziehen zu lassen. Dabei waren diese Wohnungen für die damalige Zeit hochmodern, waren elektrifiziert, hatten Elektroherde, man musste kein Feuerchen mehr anmachen, hatten Heizungsanlagen und solche Dinge, Rundfunkanschluss, was es dort alles gab. Und in dem Zusammenhang sind aber auch die anderen Dinge passiert. Da gehört die Großmarkthalle von Martin Elsässer, 250 Meter lang, 50 Meter breit, die größte stützenfreie Halle Deutschlands ist dort entstanden in einer Bauzeit von 18 Monaten. Und das Haus der Jugend, was ja auch in der Formensprache der neuen Sachlichkeit 1930 errichtet worden ist, ist eindeutig ein Symbol des neuen Frankfurt und damit auch ein Symbol der neuen Zeit. Das gab dann den Titel für die Publikation ab.
Ich finde es immer so spannend, das ist so ein kleiner Exkurs, aber ich finde diese Vorstellung, dass bis vor 100 Jahren es noch nicht üblich war, dass man einfach quasi so eine normale Küche oder so eine ähnliche Küche, wie man die heute vielleicht kennt, einfach auch in den Wohnungen hatten. Also weil du eben auch meintest, so irgendwie eine offene Feuerstelle und so weiter, dass das vor 100 Jahren quasi noch gang und gäbe war, ja. Ich finde das einfach einen krassen Sprung, was wir da auch gemacht haben.
Es war ja nicht nur vor 100 Jahren gang und gäbe. Ich bin Jahrgang 53 und ich bin südlich von Frankfurt in einer Wohnung aufgewachsen, in der es kein warmes Wasser gab, sondern man musste Feuerchen im Herd machen und dann gab es ein Schiff, das war dann so ein kleiner Behälter, dann wurde durch das Feuer dieses Wasser erwärmt und so hatte man warmes Wasser. Und das war eigentlich ganz normal, also selbst in den 50er Jahren war das noch normal und insofern ist die Bedeutung der Wohnung aus den 20er Jahren, die ja warmes Wasser hatten mit Nachtspeicher, Strom wurden ja im ersten Stock der Boiler des Badezimmers beheizt und die darunterliegende Küche wurde eben durch diesen Boiler versorgt und so hatte man warmes Wasser sowohl für das Bad als auch für die Küche.
Dann sind quasi die 20er Jahre, weil du auch meintest, zwischen 25 und 30 hättest du da gern gelebt. Also eine mega wegweisende Zeit und dann auch quasi teilweise ja, gut, auch aufgrund des Zweiten Weltkriegs und des Nationalsozialismus, aber da waren die 20er teilweise. Da war man wahrscheinlich ein bisschen weiter in der Entwicklung und in der Moderne, als es quasi in der Nachkriegszeit dann war. Ne? 1926 dann gibt es einen großen Festzug mit 10.000 Jugendlichen, das hatten wir eben schon angerissen, die dann von der Innenstadt quasi auch über Sachsenhausen ins Waldstadion gelaufen sind. Wie muss man sich diesen Tag vorstellen und warum war diese Demonstration auch so wichtig?
Also dahinter steckt auch sehr viel Planung. Es ist verblüffend festzustellen, dass im Februar 1926 es schon eine Versammlung der Frankfurter Jugendverbände gab und dort wird ein Plan für diese Demonstration vorgelegt, der bis auf kleine Details exakt der Umsetzung im Juni entspricht. Das heißt, der Plan war, erstmal eine große Demonstration auf die Beine zu stellen. Zum Zweiten, dass durch Motivwagen, die in diesem Zug mitgeführt wurden, die Jugendarbeit und im Endeffekt das Ziel, ein Haus der Jugend zu errichten, mitgeführt wurde. Das heißt, es gab einen großen Wagen, auf dem stand drauf, helft mit, baut das Haus der Jugend. Und man hatte es sogar geschafft, das konnte ich durch die Forschung jetzt herausfinden, das ist bisher ein nicht erzähltes Kapitel des neuen Frankfurt, dass der Entwurf dieses allerersten Hauses, das im Demonstrationszug mitgeführt wurde, ein Entwurf von Martin Elsässer war. Das wussten wir bisher nicht. Das ist aber jetzt in den Akten aufgefunden worden und das wurde inszeniert. Es gab ein Zauberei, das umschloss dieses Modell und dann im Stadion angekommen, beschwört der Zauberer dieses Ei. Das Ei klappt auf und enthüllt dieses damals noch Fantasiemodell genannte Haus der Jugend. Und es ist interessant, dass ich in den Akten von Stadtbaurat Derlam einen Entwurf fand, der absolut historisierend war. Also Der hatte so barocke Formen wie so ein kleines Schloss. Das war seine Zeichnung. Das konnte Elsässer natürlich nicht gefallen. Und insofern hat Elsässer dann relativ schnell sich bereit erklärt, dieses Modell zu zeichnen, das dann als so ein Pappmodell mit dem Demonstrationszug mitgeführt wurde.
Aber dann ist es ja eine weitaus größere, also auch aufwendigere Demonstration gewesen, als quasi einfach loszulaufen und ein paar Plakate zu malen, ne?
Allerdings, denn der Plan war ja zum einen, also erstmal die 30.000, die am Zug beteiligt waren. Dazu kommen ja noch, man sieht ja an den Fotos, dass rechts und links des Demonstrationszugs Personen standen, also nur mal Zuschauer da waren. Das heißt, die zogen durch die ganze Stadt, bewusst auch am Römer vorbei. Also richtig, wenn die kamen von oben vom Dom, die Straße am Markt herunter, gingen um den Brunnen herum, zogen vorne am Dom vorbei und dann ging es über die heutige Friedensbrücke dann zur damaligen Forsthausstraße, der heutigen Kennedy-Allee und dann bis ins Stadion. Das heißt, die sind 10 Kilometer gelaufen, wenn man diesen Weg nochmal nachmisst. Das hatten sie vorher nicht geübt. Das heißt, der Zeitplan kam auch ein bisschen durcheinander. Denn im Stadion war jetzt auch noch viele andere Dinge vorgesehen. Das heißt, im Stadion sollte eine Denkschrift an den Staatsminister übergeben werden mit der Bitte, er soll das doch bitte finanzieren. Im Stadion wurde dann ein Bewegungs- und Singspiel aufgeführt. Das muss man sich so vorstellen. Auf diesem Theaterpodium des Waldstadions stand schwarz gekleidete junge Frauen, die einen Sprechchor bildeten und weiß gekleidete weiße Frauen waren vorne auf der großen Stadionrasen und führten dort gymnastische Übungen. Das war damals so Laban-Schulen, in denen man gewissermaßen auch durch Körperertüchtigung, also der Mensch ist nur, wenn er sich ganzheitlich bewegen kann und ausgebildet ist, dann ist er ganz gesund. Und da wurde im Prinzip die neue Zeit beschworen. Also der Winter ist noch da und jetzt kommt der Frühling und der Winter verteidigt sich, aber der Frühling siegt und es bricht auf und der Frühling kommt, die neue Zeit kommt. Das war das Pathos dieser Veranstaltung und in dem Zusammenhang kommt dann auch das Zauberei. Und darüber hinaus haben sie noch Fußball gespielt und Schwimmwettbewerbe und Radrennfahren und Läufe und also an wechselnden Orten. Das heißt, die Leute mussten vom Schwimmstadion im Waldstadion wieder zum Stadion gehen oder bei den Radwettbewerben und so etwas. Also es muss ziemlich viel los gewesen sein und der Zeitplan geriet am Schluss komplett durcheinander. Aber die Frankfurter Zeitung waren von der Veranstaltung begeistert. So etwas hätte Frankfurt noch nie gesehen, stand in der Frankfurter Zeitung.
Weißt du, wie viele Zuschauer dann auch dabei gewesen waren?
Die Zahl der Zuschauer konnte ich bisher nicht schätzen, aber es gibt interessante Darstellungen in der Frankfurter Zeitung, wie viele Flaschen Limo, Bier, Zigaretten und sonst etwas verkonsumiert wurden.
Bestimmt nicht wenig.
Ja, also es war der größte Tag der Frankfurter Jugend, ich würde sagen, bis heute.
Jetzt war das 1926. Jetzt wird das Haus aber am Dornbusch erst 1930 fertig. Also der Weg war steinig. Warum war das in der Umsetzung so schwierig, wenn wir uns das auch so vergleichen mit dem neuen Frankfurt, wo ja relativ schnell viel gebaut wurde? Warum ist da so eine Differenz?
Es ist vor allem die Frage, wo ist der Standort? Es gibt dann relativ schnell Ideen, dass man vor der Dreikönigskirche, dass man dort bauen will. Und es ist auch so, dass Martin Elsässer einen Entwurf für dieses Gebäude macht. Da steht unten klein dran, Zeichnung zur Klärung der Bauplatzfrage, Nachdruck verboten. Ja. Was macht er für ein Haus der Jugend? Er nimmt diese Abbildung für eine Broschüre, um alle Jugendverbände anzuschreiben und zu sagen, ihr müsst euch an diesem Haus beteiligen. So sieht's aus. Und wenn ihr euch daran nicht beteiligt, könnte es sein, dass ihr den Kürzeren bei der Belegung dieses Hauses habt. Also es ist so der Versuch, jetzt Geldmittel zu beschaffen, weil es wurden Bausteine für 50 Pfennig verkauft, es gab eine Lotterie, aber man wollte einfach den erforderlichen Betrag auch durch Spenden der anderen Jugendverbände zusammenkriegen. Damit war natürlich dieser Vorentwurf von Elsässer öffentlich. Und es erhob sich ein Sturm der Entrüstung. Vor allem die Sachsenhäuser wollten nicht, dass ihr Blick auf die Dreikönigskirche zugebaut wird. Es gibt ja ein berühmtes Bild von Max Beckmann, der auf dem Eisernen Steg stehend die Dreikönigskirche und das Mainufer zeigt. Das ist 1925 entstanden, dieses Beckmann-Gemälde, gehört heute dem Städel. Und das wäre natürlich ein massiver Eingriff auf die Sichtbarkeit dieser Kirche gewesen. Und das gab sofort alle möglichen Proteste. Das führte auch dazu, dass Oberbürgermeister Ludwig Landmann ans Bauamt schreibt, was ist da los? Ich weiß nichts von einem Bauhaus der Jugend. Und hier kursieren Zeichnungen aus meinem Haus, die dieses Modell an einem ganz bestimmten Standort schon zeigen. Es geht durch die Zeitung. Elsässer schreibt selber einen Artikel in der Zeitung, der das Projekt verteidigt, indem er nochmal sagt, also wir brauchen noch einen Neubau im Stil der neuen Sachlichkeit. Und am Main, das wäre doch ideal. Man könnte auf den Strom blicken und alle Sehenswürdigkeiten sind in der Nähe. Das wäre das Richtige. Und dann endet der Artikel aber damit, dass er de facto das ausverkündet. Also aufgrund der Proteste und so weiter werden wir diesen Plan nicht verfolgen, weil wir wollen ohnehin generell mal die Frage stellen, wie die Uferbebauung, die Uferstraße aussieht, die nämlich in der Maizeit höher gelegt wird. Und damit ist das Projekt de facto dort zu Ende gekommen. Dann gibt es etliche Projekte, in denen bestehende Gebäude geprüft werden. Und da kommt sowohl Ernst May, der da teilweise daran beteiligt ist, immer wieder zum Schluss, das Gebäude eignet sich nicht. Aber es ist klar, Ernst May hätte wahrscheinlich kein Gebäude, das nicht im Stil der neuen Sachlichkeit gewesen war und bestehende Gebäude waren eben nicht in diesem Stil, akzeptieren können. Also es war schon irgendwie klar, es läuft auf einen Neubau hinaus und deswegen hat es sich dann hinausgezögert bis 1930 am Dornbusch dann das erste Haus der Jugend eröffnet werden konnte.
Weiß man, warum dann ausgerechnet am Dornbusch oder war es einfach, da war Platz?
Man muss ja sagen, für die Jugendherberge war das ja kein guter Standort. Also damals sind ja auswärtige Jugendliche mit dem Zug nach Frankfurt gekommen und insofern wäre etwas in Bahnhofsnähe sicherlich günstiger gewesen. Etwa der Standort für das neue Gewerkschaftshaus, das 1931 eingeweiht wurde, wurde in letzter Konsequenz mit dem Bezug Bahnhofsnähe in die heutige Wilhelm-Leuschner Straße platziert. Es gab dort einige Objekte, Henry Buttgeheim, die dort noch gebaut wurde, und Ledigenheim. Das heißt, vielleicht war für die Stadtplaner, für Ernst May, die Idee, dort ein Ensemble von drei Gebäuden im Stil der neuen Sachlichkeit zu haben, ausschlaggebend.
Jetzt ist das Haus dann 1930 fertiggestellt, kann bezogen oder genutzt werden. 3 Jahre später kommt es dann zur Machtergreifung der Nationalsozialisten. Was passierte dann in der Zeit nach 1933? Wie hat auch der Verein da in dieser Zeit dann versucht zu überleben oder konnte der Verein überhaupt überleben?
Also die Eigentumsstruktur war ja die, der 1926 gegründete Verein Haus der Jugend war Eigentümer des Hauses, das 1930 erstellt worden war. Also es war im Besitz des Vereins. Und der Verein hat es geschafft, auch im Nationalsozialismus seine Eigenständigkeit zu bewahren, aber um den Preis der selbstvollzogenen Anpassung an die neuen Machthaber. Es wird schon im März 1933 ein Brief geschrieben an den neuen Bürgermeister Krebs, in dem drinsteht, wir halten eine Gleichschaltung des Vereins für dringend erforderlich. Und es wird eine neue Satzung gemacht mit Aria-Paragraph, Führerprinzip. Und dann wird nochmal im September geschrieben, die neue Satzung ist durch. Das Führerprinzip steht ausdrücklich mit drin. Wir haben den Aria-Paragraphen. Und man hat es also mit dieser Unterwerfung unter die politischen Leitlinien der NSDAP geschafft, im Besitz des Hauses zu bleiben. Es gibt in der Zeit bis 45 immer wieder mal Vorgänge, in denen der Jugendherbergsverband das haben will, die Hitlerjugend das haben will und so weiter. In den ganzen Verhandlungen heißt es immer ja, ja, ja und am Schluss, das entscheiden wir nach Kriegsende. Okay. Und so bleibt es dabei, dass der Verein Haus der Jugend Besitzer dieser Immobilie ist.
Und ich glaube, dann Ende der 30er konnte das auch nochmal vergrößert werden, ne?
Genau, es war schon so, dass der Ursprungsplan, der Architekt, das war Frank Thürio, der das gebaut hatte, dass dieser Architekt einen Plan gemacht hatte, den man in 2 Bauabschnitten realisiert hat. Der 2. Bauabschnitt ist dann 38 gekommen, das heißt, das 1. war die eigentliche Jugendherberge und das 2. war dann ein Anbau mit einer Kapazität, die dann dazu führte, dass es die größte Jugendherberge Deutschlands war.
Jetzt ist all das, was du so an Informationen herausgefunden hast, also diese ganzen Akten und Co., die sind ja dann letztendlich, oder hast du zusammengefasst, in einer größeren Publikation. Und da tauchen dann auch verschiedene Namen auf. Karl Lindner, Werner Fischer-Defoy, Theo Walter, Rudolf Prestel, Wilhelm Pulligkeit. Was sind das für Menschen? Warum tauchen die da auf? Was haben die für eine Rolle?
Na, sie tauchen auf, weil bis 1932 ist Eduard Graef, sozialdemokratischer Bürgermeister, Vorsitzender des Hauses der Jugend. Mit 33 wird er ist mittlerweile schon pensioniert als Bürgermeister, ist immer noch Vorsitzender, er wird zum Rücktritt gezwungen. Und dann besetzen stramme Nationalsozialisten den Verein. Und dazu gehört vor allen Dingen Fischer-Defoy, der ist Stadtrat, schon sehr früher Eintritt in die NSDAP, alter Kämpfer, wie er sich selbst bezeichnet, der das übernimmt. Und Lindner ist auch Bürgermeister in Frankfurt, ebenfalls NSDAP. Und die besetzen dann diese Position. Und Theo Walter, der seit 1926 Geschäftsführer des Hauses der Jugend war, er tritt dann 37, 38 ebenfalls in die NSDAP ein. Und es passiert dann das, was, na, wenn man es zum ersten Mal erforscht, einem vielleicht empört, aber dann stellt man fest, das ist eigentlich dauernd so. Es findet keine Aufarbeitung dieser Verstrickung in den Nationalsozialismus statt. Der Fischer-Defoy, ein strenger Rassefanatiker, mit entsprechenden Publikationen, die er auch macht, behauptet nach 45, obwohl er schon Mitte der 20er Jahre in die NSDAP eintritt, er sei immer dagegen gewesen, was geradezu lachhaft ist. Und auch die anderen, sowohl Theo Walter als auch Prestel, der dann Vorsitzender nach 45 wird, waren beides NSDAP-Mitglieder, auch Prestel schon ab 33, die kommen in den Entnazifizierungsverfahren ganz elegant davon als unbelastet. Und einen Tag später, nach dem Entnazifizierungsverfahren, treten sie wieder in städtische Dienste ein. Naja, das ist, man denkt, das ist vielleicht irgendwie was besonders Schlimmes, aber wenn man andere Abläufe in der Stadt verfolgt, stellt man fest, dass das ganz normal ist. Das heißt, ein Oberbürgermeister Krebs schafft es bis zu seinem Tod 1961 mit der Stadt über seine Versorgungsbezüge zu streiten, weil er nämlich sagt, ich erwarte Versorgungsbezüge der Höhe eines Oberbürgermeisters. Das war meine letzte Funktion. Das hat gar nichts mit meiner Parteimitgliedschaft zu tun, was natürlich hanebüchen ist. Natürlich wurde er nur als Nationalsozialist Oberbürgermeister. Und bis 1961 streitet der um seine Rentenansprüche und sitzt keinen einzigen Tag im Gefängnis und wird auch dafür, dass unter seiner Regie 10.000 jüdische Frankfurter in die Deportationslager gebracht wurden, verurteilt. Das ist eine Dimension, die ist ja genauso unbegreiflich.
Ja, es gibt ja, also ich glaube, der Friedrich Krebs hat auch noch nach 45 noch, war er dann nicht auch noch in der Stadtverordnetenversammlung, hat er da nicht auch noch gesessen? Ich glaube, er hat auch irgendwie politisch, war er auch weiterhin aktiv oder wollte aktiv bleiben, ich kriege es gerade nicht mehr so ganz zusammen. Hat teilweise, glaube ich, auch als Anwalt gearbeitet und ansonsten gibt es ja eh so eine personelle Kontinuität. Auch im Frankfurter Gesundheitsamt, da wurden ja dann Leute eingestellt, wo man nach auch sich irgendwie an den Kopf greift und fragt, wie konnte man einfach solche Menschen irgendwie einstellen, die im Nationalsozialismus halt so negativ gewirkt haben. Aber da kann man auch stundenlang drüber reden.
Aber vielleicht sollten wir zumindest nochmal die beiden Namen von den beiden nennen, um die es hier geht. Ja. Also Rudolf Prestel, der 33 NSDAP-Mitglied wurde, der tritt dann in die CDU ein und ist dann als CDU-Mitglied in der Stadtverordnetenversammlung. Er ist unter anderem auch Jugenddezernent und deswegen ist er automatisch Vorsitzender des Vereins. Das ist vielleicht auch eine Besonderheit, die es da gab, dass gar nicht die Mitglieder den Vorsitzenden wählen, sondern dass der Vorsitzende des Vereinshaus der Jugend automatisch der jeweilige Jugenddezernent war.
Heute ist es anders.
Das ist heute genauso.
Ach, heute ist es auch genauso.
Also der Dezernent oder Dezernentin, die Jugend zugeordnet wird, ist qua Satzung automatisch Vorsitzender oder Vorsitzender des Vereins. Gut, Prestel wechselt von der NSDAP in die CDU und ist dann bis 1966 Vorsitzender des Vereins. Und in der Prestels Zeit nach 1945 kommt es zur Einstellung zweier sehr problematischer Personen, Robert Ritter und Eva Justin. Beide hatten sich als Zigeunerforscher in Anführungszeichen betätigt und vor allem den Zusammenhang, dass also diese Bevölkerungsgruppen automatisch kriminell seien und dass deswegen die Sterilisierung dieser Bevölkerungsgruppen zu betreiben sei. Das haben sie aktiv betrieben. Prestel hat auch den Makel, dass er in der NS-Zeit für ein sogenanntes Zigeunerlager in Frankfurt zuständig war, das er organisiert hatte und das er Polizeischutz auch beantragt hatte. Und das macht es umso problematischer, dass er diese beiden Personen ins Gesundheitsamt der Stadt Frankfurt einstellt. Das kann eigentlich kein Zufall gewesen sein, dass er diese Vorgeschichte nicht kannte, aber da er selber in dieser Hinsicht Probleme hatte, ging das wohl. Das ist übrigens erst ganz spät aufgearbeitet worden. Der Frankfurter Verband hat eines seiner Altenheime nach einer Renovierung in Rudolf-Prestel-Haus umbenannt. Und erst als dann in den 90er Jahren über die Rolle von Rudolf Prestel diskutiert wurde und ein Auftrag ans Institut für Stadtgeschichte ging, das doch mal bitte zu erforschen, ist das dann wieder zurückbenannt worden, dass der Name verschwand. Und der Paritätische Verband, das war die Figur von Wilhelm Polligkeit, das ist der dann gewissermaßen als, er war kein NSDAP-Mitglied, der kam also dann 45 als allererster Mal für ein Jahr dran, war aber ein absoluter Rassetheoretiker, hat 38 noch über der wohnsitzlose Menschen, was mit denen zu passieren hätte, publiziert, also gar nicht im Geheimen, im Öffentlichen. Und auch dort hat es lange gedauert, bis dessen Rolle im Nationalsozialismus problematisiert worden ist. Das in der Nähe der heutigen Uniklinik liegende Haus, Fortbildungsstätte des Paritätischen Verbandes, hieß Wilhelm-Polligkeit-Haus. Und es gab auch eine Wilhelm-Polligkeit-Medaille des Paritätischen Verbands. Und erst nachdem diese Publikationen im Nationalsozialismus thematisiert wurden, auch in den 90er Jahren, wurde das Haus wieder zurückbenannt und die Verleihung der Medaille wurde eingestellt. Und es ist, wenn man auf die Website des Paritätischen Verbands guckt, es gibt eine eindeutige Distanzierung. Der Titel lautet, wir distanzieren uns von unserem Gründer Wilhelm-Polligkeit. Und da wird in aller Offenheit mal dargelegt, aus welchen Gründen man sich auf diesen Mann nicht mehr berufen kann. Aber das passiert, wie gesagt, erst Jahrzehnte später.
Das ist aber auch so der Wahnsinn, was es quasi so alles so erst zwar im Nachgang auch irgendwie schafft, so wirklich so ans Tageslicht zu kommen oder was dann auch aufgearbeitet wird. Ich habe es ja am Anfang auch gesagt, also so ein Aha-Effekt, den ich auch hatte, nicht am Haus der Jugend, aber wo du maßgeblich dran beteiligt warst, ist einfach, also viele kennen dieses Haus als Villa Kennedy, an der Kennedy-Allee, aber dass das eigentlich diese ursprüngliche Villa Speyer war und was da alles so hinten dran steckt, bis es dazu kam, ist halt auch unfassbar, ja. Aber da gibt es ja tausende Beispiele
für. Ja, also ich war ja damals in Frührente gegangen und überlegte, ob ich mich nicht mit einem Projekt bei der Stiftung Stadtteilhistoriker beteiligen könnte. Und na, was macht man so? Was liegt in der Nähe? Und dann habe ich mal nachgeguckt, okay, was ist von dem Haus bekannt? Und dann stand damals noch in der Literatur Baujahr 1904, Bauherr Georg Speyer. Da musste ich jetzt nicht nachgucken, um zu wissen, dass das nicht stimmen konnte, denn Georg Speyer war 1901 gestorben. Also, und als ich dann auch fand, damals war das Hotel ja schon fertig, das ist ja 2006 zur Weltmeisterschaft, Fußball-Weltmeisterschaft eingeweiht worden, kam ein Nachfahre, eine Nachfahrin, eine Enkelin zurück, die dort einen Hotelprospekt vorfand, in dem drin stand, das Gebäude sei durch Schenkung an die Universität, an die Stadt Frankfurt gekommen. Und damit war mir schon klar, hier findest du etwas heraus. Dass ich damit aber dann diese gesamte Mischliste mit den 170 Immobilien gefunden habe, die ja nicht versteckt war, aber offensichtlich hat vor mir niemand die Brisanz dieses Dokuments erkannt. Und insofern freue ich mich auch, dass durch die Publikation Villa Kennedy die Stadtverordnetenversammlung immerhin 300.000 Euro bewilligt haben, um den Gesamtkomplex dieser Arisierung durch die Stadt Frankfurt zu erforschen. Das ist eine Aufgabe, die beim Fritz-Bauer-Institut liegt und die Publikation soll im Herbst 26 veröffentlicht werden.
Ja, krass. Also vielleicht aber an der Stelle noch die, weil du es eben gerade gesagt hast, bevor wir zurückkommen zum Haus der Jugend, Mirschliste, vielleicht kannst du gerade noch erklären, was man sich unter dieser Mirschliste vorstellen muss.
Es ist so, dass 1945, es gibt ja zunächst mal zwei kommissarisch eingesetzte Bürgermeister von den Amerikanern, Holbach ist der erste. Der Holbach sagt dann, wir werden sicherlich Ärger kriegen, das, was wir den Juden alles weggenommen haben. Ich brauche meine Aufstellung. Und er sagt, Mirsch, das kann nur ich. Ich habe nämlich diese ganzen Erwerbungen, formal waren das alles Ankäufe. Gibt es richtige Urkunden darunter. Und Adolf Mirsch war der Beauftragte der Stadt. Aber es geht in all diesen 170 Fällen, geht es um Ankäufe, die unter Druck und unter Wert erfolgt sind. Ich habe es ja jetzt nicht alle erforscht, aber es ist klar, ohne den Nationalsozialismus und die Verfolgung der jüdischen Bevölkerung wären diese Immobilien niemals auf dem Markt gewesen. Nur dann war klar, spätestens nach dem Novemberpogrom, jetzt müssen wir abhauen. Und die Leute haben dann zum Teil zu ganz schlechten Bedingungen diese Immobilien abgeben müssen. Und die Aufstellung macht Mirsch, das ist die Liste, die er im Sommer 1945 anfertigt. Und er schreibt auf das Deckblatt vorne drauf, nach welchen Regeln diese alle völlig legal sein, schreibt also drauf, bis am Schluss Gesetz zur Einziehung des jüdischen Vermögens, also auf der ersten Grundlage wird begründet, warum das alles ganz legale Erwerbung sein. Und daran kann man eigentlich auch ganz gut sehen, oder das war für mich der prägendste Eindruck, dass der Nationalsozialismus auch funktioniert ohne NSDAP-Mitglieder. Mirsch war Bürgermeister in Fechenheim, wurde durch die Eingemeindung 28 arbeitslos, braucht einen Posten in der Stadt, kommt in die Mannschaft von Ernst May, wirkt als Baurat. Dann kommen die Nationalsozialisten, dann sagt er, ach, ich war eigentlich auch immer schon gegen diese Flachdächer und bleibt Baurat. Und dann ist er für die ganzen Arisierungen der leitende Akteur. Und nach 1945 sagt er, das waren die damalige Rechtslage, so war das. Ich habe nur meine bürokratische Arbeit gemacht. Und er bleibt dann im Amt, bis er 1956 noch als Baurat stirbt. Und damals ist ja gerade eine Siedlung im Bau, die wird dann nach ihm benannt, bis heute, die Adolf-Mirsch-Siedlung und die Adolf-Mirsch-Straße.
Also man kann auch, glaube ich, unfassbar lange über den reden. Man sagt ja auch, der Herr Mirsch ist so quasi der Mann in drei Systemen, der irgendwie das immer geschafft hat, also Weimarer Republik, Nationalsozialismus, dann auch in der späteren Bundesrepublik Deutschland, genau, wie du so sagst, der hat sich irgendwie so durchgeschlängelt, ne?
Ja, das sind einfach Bürokraten, die betrachten sich als unpolitisch und sie sagen, für uns gelten immer die jeweils geltenden Regeln und die befolgen wir und das ist in Ordnung.
Bevor wir da weitermachen, auch das ist auch super spannend, auch die Villa Speyer, da muss ich dich zu begeistern, dass wir uns da zusammensetzen. Jedenfalls, das Haus der Jugend. 1945 wird dieses Haus dann zu Kriegsende von den US-Amerikanern beschlagnahmt. Was bedeutet das jetzt konkret auch für den Verein, für dieses Haus?
Na, die Jugendherberge war mit dem Kriegsbeginn de facto zum Erliegen gekommen. Es wurde dann auch schon beschlagnahmt. Das war dann so eine Art Katastrophenschutz dort untergebracht. Auch Zwangsarbeiterinnen waren dort untergebracht. Aber mit der Beschlagnahme der US-Armee, die ja nicht nur das IG Farben-Gebäude und die Römerstadt und Holzhausen Viertel Wohnung requiriert hat, sondern sie hat auch das ziemlich intakte Haus der Jugend am Dornbusch requiriert und damit war es weg. Das heißt, der Verein Haus der Jugend war zwar Eigentümer dieses Hauses, aber es war beschlagnahmt und es gab keine Chance, dass man an das Haus herankommen konnte.
Trotz allem entsteht dann ein neues Gebäude, ein quasi neues Haus der Jugend. Das befindet sich dann auch noch am Mainufer hier in Sachsenhausen. Wie kam es dazu?
Ja, das ist also, es gibt anfänglich, es gibt, die Protokolle sind alle noch da. Theo Walter telefoniert mit der amerikanischen Besatzung und immer so, ja, können wir das nicht zurückkriegen und so weiter. Und die sagen dann, nö, das brauchen wir noch. Die hatten dort ein auch ein amerikanisches Kino eingerichtet. Es war schon vorher ein Kino drin, weil ein ausgebombter Filmlichtspielbetreiber aus der Kaiserstraße dort provisorisch untergekommen ist. Das haben dann die Amerikaner gerade weitergenutzt. Sie haben gesagt, nee, wir brauchen das, das behalten wir. Aber dann wurde signalisiert, wir geben euch die Startfinanzierung für ein neues Gebäude. Und so kommt es dann auch aus dem McCloy-Fonds, aus dem auch das Studierendenhaus in Frankfurt gebaut wurde, wird dann, das ist die Anschubfinanzierung für das zweite Haus der Jugend, und dann geht es mit einmal ganz schnell, nämlich dieses Grundstück vor dem Kuhhirtenturm Richtung Main. Da gibt es Aufnahmen aus den 30er Jahren, da ist es ein Spielplatz. Nach dem Krieg war hier alles ziemlich demoliert, auch der Kuhhirtenturm stand nur zu drei Vierteln. Man hat dann dieses Grundstück hier genommen, was jetzt gar nicht so weit weg war von der Planung, die es unter Elsässer schon mal gab. Das wären eigentlich nur 200 Meter weiter gewesen.
In den 60er bis 80er, also beziehungsweise anders gesagt, das Haus wird gebaut und dann entwickelt sich dieses Gebäude hier, kann man sagen, schon zur größten Jugendherberge in Deutschland, oder?
Man ist auf dem Weg dahin. Das geht dann relativ schnell. Also in den 60er Jahren ist man die größte Jugendherberge Deutschlands und man hat dann die höchste Übernachtungszahl, die man jemals erreicht, ist 91 mit 116.000 Übernachtungen in einem Jahr. Das ist eine Marke, die wird wahrscheinlich nie mehr gerissen werden, weil da gab es dann noch etliche 12-Bettzimmer und so etwas, ohne Dusche, ohne WC. Also heute würde man auch mit 100% Auslastung diese 116.000 Übernachtungen nicht mehr zustande kriegen.
Dann kann man jetzt sagen, hier am Mainufer entwickelt sich irgendwie das Haus prächtig, das andere ist von den US-Amerikanern in Beschlag. Und dann passiert hier in den 60er bis 80er Jahren ja nicht nur, dass hier Menschen schlafen, sondern es wird auch so eine Art internationaler Treffpunkt für verschiedene politische Gruppierungen, unter anderem auch der iranischen studentischen Opposition. Warum? Also warum sind solche Gruppierungen dann auf einmal hier zu finden?
Ja, das Haus hatte schon immer eine Doppelfunktion. Es bot jede Menge Schlafmöglichkeiten, günstige Schlafmöglichkeiten. Und es hatte viele Räume, auch große Räume, in denen man Konferenzen machen konnte. So ein Gebäude gab es in Frankfurt eigentlich kein zweites Mal. Es gab zwar Versammlungsräume, aber keine Übernachtungsmöglichkeiten. Ohne Übernachtungsmöglichkeiten, ohne Versammlungsräume. Und für die iranische Opposition war es insofern ideal, weil sie konnten sich ja treffen, ohne dass jeder persönlich einen Meldeschein ausfüllen musste. Das ist ja bis heute so, wenn die Schulklasse kommt, wird dann nicht jeder mit Namen aufgenommen, sondern da schreibt der Lehrer hin und das sind dann so und so viele Schülerinnen und Schüler und dann stehen die drauf. Und das war natürlich für die iranische Opposition fundamental wichtig, weil der iranische Geheimdienst es natürlich spielend geschafft hätte, an die Meldescheine der oppositionellen Studenten zu kommen und damit ihre familiären Verbindungen in den Iran auch herauszubekommen. Und insofern war das ganz wichtig. Das führt auch einmal zu einem massiven Konflikt, dass nämlich die Stadt auf die Idee kommt, ja, wir brauchen doch einen persönlichen Meldeschein von jedem, weil die kommen ja gar nicht als Gruppe an, sondern die kommen ja als Individualreisende und treffen sich hier nur. Das führt auch zu einem Polizeieinsatz im Haus. Der Heimleiter, der versucht dazwischen zu gehen, kriegt mit einem Gummiknüppel eins über den Kopf und schreibt einen empörten Bericht, der sich im Archiv erhalten hat, in dem er schreibt, das, was dort passiert wäre mit der Polizei, so schlimm sei es sogar im Nationalsozialismus im Haus der Jugend nicht gewesen. Also er ist völlig empört über diesen Gummiknüppel, den er da überbekommen hat, weil er versucht, die Polizei davon zu hindern, die Studenten festzunehmen.
Jetzt war aber nicht nur die iranische Opposition hier, sondern hier waren ja verschiedenste Ereignisse. Wenn man sich so die Jahrzehnte mal anschaut bis heute, vielleicht kannst du mal so einen kleinen Abriss geben, was hat hier alles stattgefunden, wo man sich vielleicht auch denkt, was das war hier?
Ja, es ist wirklich erstaunlich, was hier stattfindet. Und das ist ja auch im Laufe der Zeit entwickelt sich dann offensichtlich auch ein gewisses Profil des Hauses. Es ist ja nicht, dass das Haus der Jugend zu diesen Veranstaltungen eingeladen hat, sondern das war einfach Zufall, dass Leute sagten, wir wollen ins Haus der Jugend gehen, um uns zu treffen. Also die erste Bundesfrauenkonferenz überhaupt findet in Frankfurt im Haus der Jugend statt. Die Debatten über die Startbahn West in Frankfurt finden im Haus der Jugend statt. Der berühmte Aufruf zur Blockade einer Autobahn wird hier im Haus der Jugend diskutiert. Es findet dann auch, das ist vielleicht das Erstaunlichste gewesen, 2005 die allererste internationale Wikipedia-Konferenz in Frankfurt statt. Da ist Jimmy Wales, der Gründer hier. Und da sind 450 Leute da aus 50 Ländern, um diese erste internationale Konferenz durchzuführen. Und das Haus hat kein Internet. Das heißt, hier vom Haus der Jugend wird eine Richtfunkstrecke zum Bankenviertel gebaut, wo dann ein Sponsor eine 5-Megabit-Leitung zur Verfügung stellt, mit der diese Konferenz hier stattfinden kann. Das war 2005.
Jetzt gab es diese ganzen verschiedenen Ereignisse und jetzt passiert das, dass in den 1990er Jahren die Amerikaner, die US-Amerikaner, die Soldaten mehr und mehr auch aus Frankfurt wieder abziehen. Und damit wird auch das ursprüngliche Haus der Jugend am Dornbusch wieder frei. Kommt zurück in den Besitz des Vereins. Was bedeutet das jetzt konkret? Jetzt hat man auf einmal zwei Häuser. Wie geht man damit um?
Ja, das ist zunächst mal ist das ein massives Problem. Denn seit 1958 war das Besatzungsstatut ausgelaufen und seitdem war die US-Armee regulärer Mieter in dem Haus. Das heißt, es flossen jährliche Mietzahlungen, da geht es am Anfang um so die Größenordnung von 500.000 D-Mark, also 500.000 D-Mark, die als Mieteinnahmen hier an das Haus im Deutschlandufer fließen. Das ist natürlich eine wunderbare Sparbüchse für den Verein Haus der Jugend, weil er muss nicht nur von seinen laufenden Einnahmen hier leben, sondern er hat 500.000 pro Jahr, die er in dieses Haus investieren kann. Mit der deutschen Einigung und dem Abzug der US-Armee entfallen diese Mieteinnahmen. Und jetzt steht der Verein vor dem Problem, wer sind die neuen Mieter? Und jetzt gibt es viele Diskussionen, wer hier rein könnte. Es gibt dann vor allem eine Diskussion über den Frankfurter Jugendring. Der Frankfurter Jugendring will selbst in das Gebäude, das als Büro nutzen. Und der Frankfurter Jugendring will endlich die Ausstellung einer, die Idee einer Anne-Frank-Jugendbegegnungsstätte realisieren. Und es gibt im Historischen Museum eine Ausstellung zu Anne Frank, die auch dorthin soll. Und dann entscheidet der Verein, ja, das mit dem Jugendring ist gut, das machen wir. Die bezahlen auch nur eine reduzierte Miete. Zweitens, das mit der Jugendbildungsstätte Anne Frank, das finden wir auch gut. Das subventionieren wir dadurch, dass wir auch die Hälfte der Miete selber tragen. Also nur die Hälfte der Mieteinnahmen verlangen. Und wir sponsern die Ausstellung zu Anne Frank dadurch, dass wir die dafür benötigte Fläche kostenfrei zur Verfügung stellen. Also wenn man so will, ist es ein dreifaches Sponsoring aus der politischen Überzeugung des Hauses der Jugend heraus, das in dem neuen Haus zu machen. Das reicht aber bei weitem nicht aus. Es geht hier über 4000 Quadratmeter, die zu vermieten sind. Und es wird dann nach langen Verhandlungen entschieden, dass das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung, das bisher zerstreut in Frankfurt in verschiedenen Orten sitzt, in dem Haus zusammenzuführen. Dieser Mietvertrag wird auch unterschrieben. Der hat allerdings einen kleinen Haken, der sich in der Geschichte noch auswirken wird, weil dort steht drin, falls der Bonn-Berlin-Vertrag, wo es um Kompensation für Regierungseinrichtungen, die von Bonn nach Berlin gezogen sind, dazu kommt, dass das DIE nach Bonn umziehen muss, dann dürfen wir den Mietvertrag vorzeitig kündigen. Das wird damals irgendwie unterschrieben, man hofft, es geht irgendwie gut, aber genau das passiert. Also es führt dann dazu, dass 2002 das DIE den Mietvertrag kündigen kann und jetzt wiederum neue Mieter gesucht werden müssen. Dann wird nochmal umgebaut und modernisiert und dann gelingt es schließlich zur heutigen Lösung zu kommen. Das heißt, dass vor allen Dingen das Seniorenrathaus der Stadt Frankfurt den größten Teil der Fläche belegt. Jugendring, Jugendbegegnungsstätte, Ausstellung Anne Frank, das bleibt alles erhalten.
Das heißt, dafür ist eine Nutzung dann gefunden worden. Und auch hier im Haus der Jugend, hier am Mainufer hat sich viel getan. In den 2010er Jahren kam es zu umfangreichen Umbauten. Dann aber schlägt Anfang 2020 wahrscheinlich auch die Corona-Pandemie rein. Kannst du so ein bisschen zusammenfassen, was hat die Corona-Pandemie mit dem Haus oder generell hiermit gemacht?
Also es gab ja im Haus der Jugend über die Jahre hinweg immer einen bestimmten Trend weg von den Großschlafsälen ohne fließendes Wasser, ohne Toilette, hin zu Zweier- und Vierbettzimmern mit eigenem Bad und eigener Toilette. Das heißt, hier ist immer wieder umgebaut worden. Auch das Stichwort Barrierefreiheit spielt eine Rolle. Das heißt, es ist dann dafür gesorgt worden, dass heutzutage fast alle Flächen im Haus barrierefrei erreichbar sind. Das ist dann immer ziemlich kostenintensiv, wenn man da solche Aufzüge bauen muss. Und die größte Modernisierungsmaßnahme gegenüber dem ursprünglichen Plan war die Errichtung eines Turms vor der eigentlichen Jugendbildungsstätte, der oben ein Skyline-Deck aufweist mit einem wunderbaren Blick über die ganze Stadt, also wahrscheinlich einen der attraktivsten Veranstaltungsräume, die Frankfurt überhaupt zu bieten hat. Und das war jetzt alles realisiert und man war für die, natürlich ging die Belegung zurück, man hat immer im Bestand umgebaut. Das heißt, man musste bestimmte Flügel lahmlegen dafür, für Bauarbeiten. Und insofern ging die Übernachtungszahlen auch zurück. Und jetzt, als man fertig war und starten konnte, kam Corona, zwangsweise Schließung des Hauses, massive Absagen aller Gruppen, alle Schulklassen sagten ihre Buchungen ab und konnte man auch keinen Regress mehr fordern, weil gesetzlich war das ja alles gewissermaßen fast vorgeschrieben, dass es abgesagt werden musste. Und dann sieht man aber wieder die Qualität eines stadtnahen Vereins, der selbstständig agieren kann. Es ist in kürzester Zeit gelungen, andere Nutzung für das Haus zu finden. Man hat wohnsitzlose Familien und Frauen, die alleinerziehende Kinder hatte, im Haus umgebaut. Das bedeutete, es mussten Küchen eingebaut werden, weil es war ja notwendig, dass sie selber kochen konnten. Das ist dann in kürzester Zeit realisiert worden. Und verbunden mit den Lohnersatzleistungen als Corona-Hilfen ist es dann gelungen, das Haus gerade so durch die Krise zu bringen bis 2022.
Wie steht das Haus heute da?
Das Haus steht heute super da. Es ist im Moment komplett renoviert. Es bekommt jetzt, wie ich festgestellt habe, noch ein paar kosmetische Dinge. Es gibt ein neues Schild am Eingang zu 100 Jahre. Und es wird auch eine neue Raumbeschriftung geben. Und ich glaube, dass die Kombination von günstiger Übernachtung, man braucht zwar einen Jugendherbergsausweis, denn obwohl das Haus nicht dem Jugendherbergswerk, sondern dem Verein Haus der Jugend gehört, gelten hier die Regeln des Jugendherbergswerks. Also ohne Ausweis kann man hier nicht übernachten. Aber die Preise sind nach wie vor günstig und sie sind vor allen Dingen immer gleich. Viele Hotels in Frankfurt schlagen ja zu Messezeiten massiv auf. Das ist hier im Haus der Jugend nicht der Fall. Und ich habe ja mit vielen Menschen gesprochen, die wie war für dich das Haus der Jugend? Und es gab einen häufigen Besucher, der aus Heidelberg kam und der zu mir gesagt hat, das war für mich ein Ort der Utopie. Ich wurde lauter Dinge gemacht, die es in anderen Orten irgendwie nicht gab. Und also Gleichberechtigung der Frau gibt es über die Jahrzehnte immer wieder Veranstaltungen, Paragraph 218, Gewalt gegen Frauen, die da sind. Ökologische Gefährdung ist immer wieder ein Thema. Also hier ist über die Vorbereitung von Brockdorf-Demonstrationen diskutiert und geplant worden. Auch Verkehrskonzepte, die sich kritisch mit der Konzentration auf Flugzeugen, Auto beschäftigen, spielen immer wieder eine Rolle. Also Stadtbahn-West-Diskussion, auch dass der ADFC sich hier trifft beispielsweise. Oder wie am Beispiel der Wikipedia auch Zukunft des Internet. So haben sich 2025, also 20 Jahre nach dieser allerersten Konferenz nochmal 50 Leute hier im Haus der Jugend getroffen, so als kleine Erinnerung. Das war damals unser erster Ort und ich war selbst dabei und da waren immerhin 10 Personen von den 50 dabei, die damals 2005 mit bei dieser allerersten Konferenz hier im Haus waren. Also diesen Raum hier, diese Räume als Ort der Utopie zu erhalten, fände ich gerade in den heutigen politischen Zeiten wichtig. Und es freut mich auch sehr, dass im Vorwort meines Buches sowohl die sozialen Jugenddezernentin Elke Feutl als auch die Chefin des Hauses, Friederike Eckhol, beide die Notwendigkeit der Weiterentwicklung dieses Orts als diesen Ort der Utopie betont haben.
Eigentlich schöne Schlussworte, aber eine Sache muss ich noch fragen, wo gibt es diese Publikation, wenn man diese ganze Geschichte sich so einmal noch tiefer verinnerlichen will? Weißt du das? Kann man das sagen?
Ja, sie wird jetzt zum ersten Mal am 27. Juni 2026 im Rahmen der Veranstaltung, die hier im Haus der Jugend stattfindet, verteilt. Sie wird auf der zurzeit neu gestalteten Internetseite als PDF-Download ebenfalls verfügbar sein.
Ich würde sagen, wir treffen uns in 50 Jahren wieder, dann sind es 150 Jahre und dann blicken wir darauf zurück, wie quasi so diese nächsten 50 Jahre sich so ereignet haben. Du sagst nicht, nein, wir machen das, ist jetzt hiermit festgeschrieben. Haben wir irgendwas noch vergessen? Willst du irgendwas noch loswerden oder sagst, ist dir wichtig?
Mir hat die Arbeit großen Spaß gemacht. Ich war erstaunt, auch hier wieder komplett neue Dinge herausfinden zu können. Also es sind vor allen Dingen dieses nicht erzählte, also in dieser Konkretion, das nicht erzählte Kapitel, dass das erste Haus der Jugend ein Teil des neuen Frankfurt ist. Aber auch, dass das Haus sich in dieser Schrift kritisch mit seinen Verstrickungen im Nationalsozialismus jetzt zum ersten Mal beschäftigt. Alles andere, was es bisher an kleinen Verlautbarungen oder zwischenwirkenden Akten gab, sind einfach Dinge, da war nichts. Wir haben heldenhaft für unsere Selbstständigkeit gekämpft, aber niemals ist eingeräumt worden, dass es hier Verstrickungen im Nationalsozialismus gab. Das ist mit dieser Schrift jetzt erstmals auch da und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Ja, definitiv, kann es auch sein. Dieter, danke, dass du da warst. Ich kann wirklich nur empfehlen, Werke sich von dir anzuschauen, also oder auch bei Stadtführung mit dabei zu sein. Wie gesagt, ich habe mir angefangen, auch diese ganze Geschichte dieser Stadt so näher zu erschließen durch das Buch rund um die Villa Speyer. Ich habe da noch so ganz viele Post-its drin. Von daher, danke für deine Arbeit. Ja, und danke, dass du da warst.
Okay, gerne.